Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen sind. Wir haben nämlich heute auch unsere Abschlussfeier von der Bibelschule. Wir waren gemeinsam ein Jahr unterwegs. Schwester Doro, mein Name ist Schwester Anne und die Bibelschülerinnen sitzen hier vorne. Und wir haben heute einfach einen Feiertag, weil wir uns einfach gemeinsam freuen wollen über das, was Gott uns in diesem Jahr geschenkt hat. Und wir wollen auch gemeinsam mit Ihnen feiern. Und wir haben gedacht, wir wollen das nicht für uns behalten, was wir in diesem Jahr erlebt haben, sondern wir wollen Sie einfach auch teilhaben lassen. Und es ist einfach unser Wunsch für die nächste Stunde, dass wir hier gemeinsam Gott loben und uns freuen über das, was er getan hat. Und dann werden wir heute Nachmittag noch weiter feiern. Ich begrüße auch ganz herzlich alle Freunde, die Familien, die gekommen sind, alle Schwestern und alle, die unterrichten, alle Lehrer. Schön, dass Sie alle da sind. Und wie gesagt, wir wollen jetzt gemeinsam Gott loben. Er ist hier mitten unter uns, das hat er versprochen. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei, und wir sind einige mehr, versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und er möchte uns heute begegnen. Er möchte zu uns reden. Und darum geht es auch in dem ersten Lied, das ist gleichzeitig auch ein Gebet. Das hat uns auch begleitet in diesem Bibelschuljahr. Jesus, wir sehen auf dich. Das ist im Liederbuch Nummer 285. Ich möchte jetzt gern noch mit Jesus reden. Wir beten gemeinsam. Herr Jesus, ich danke dir für den Tag, den du uns schenkst. Danke, dass wir uns jetzt hier zusammentreffen können. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du lebst und danke, dass wir zu dir gehören. Und ich danke dir einfach, dass wir heute auch zurückblicken dürfen auf das, was du in das Jahr gelegt hast. Danke, dass du uns beschenkt hast. Danke einfach, dass du so gut bist und dass, ja, dass wir das auch so erlebt haben. Und ich bitte dich, dass du uns segnest. Du weißt, was jeder Einzelne von uns auch braucht. Rede du zu unseren Herzen und ja, erfüll uns einfach mit dir, auch jetzt in der Stunde. Amen. Vielleicht haben Sie sich gerade auch in dem Lied wiedergefunden. Vielleicht kennen Sie den Gedanken, dass Sie manchmal denken, das kann doch nicht schon alles gewesen sein. War das wirklich das Leben? Irgendwie habe ich noch mehr erwartet. Ich spüre so eine Sehnsucht nach mehr. Ich spüre Sehnsucht nach Leben. Neugierig aufs Leben. Das ist auch das Motto von unserer Bibelschule. Und Schwester Doro wird Sie jetzt ein bisschen mit hineinnehmen, was uns da wichtig geworden ist in diesem Jahr, aber auch insgesamt für die Bibelschule.
L-E-B-E-N, Leben. Das ist das, was Jesus verkörpert und was er uns beibringen möchte. Er sagt, ich lebe und ihr sollt leben. Und wir haben jetzt einfach für uns mal diese fünf Buchstaben aufgedröselt, was das für uns bedeutet. Und was wir miteinander lernen wollen. Natürlich immer nur Schritt für Schritt und da sind wir einfach fröhlich unterwegs. Leben heißt lieben, L. In Beziehung sein. Immer wieder neu gucken, wie können wir miteinander auf den Weg kommen. Das ist ein Aspekt, den wir in der Bibelschule miteinander üben wollen. Leben heißt entdecken, E. Und zwar entdecken, wer ist denn dieser Gott, der sich vorstellt als Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Entdecken, wie er ist und wie er sich das Leben gedacht hat. Deshalb ist hier auch die Bibel abgebildet, weil wir glauben, dass Gott sich in diesem Buch höchstpersönlich vorstellt. Und es ist quasi das Herzstück der Bibelschule, in der Bibel zu lesen, auf Gott zu hören und ihn kennenzulernen. Und das ist das Aufregendste, was überhaupt im Leben passieren kann. Wenn man merkt, dieser Gott ist lebendig, wir können ihn zwar nicht sehen, aber er redet so persönlich, dass wir innerlich bewegt werden. Leben heißt beschenken, B. Erstmal wird man selber beschenkt, wir haben ein Leben geschenkt gekriegt und wir haben Begabungen geschenkt gekriegt. Und Leben heißt einfach auch das, was ich bekommen habe, darf ich weitergeben. Andere beschenken. Und dann kommt Freude ins Leben rein, weil man es nicht für sich bunkert. Das wollen wir hier miteinander immer wieder neu entdecken und dann einfach auch machen. Leben heißt entscheiden. E. Und es ist ja was, was dem einen leichter fällt, dem anderen schwerer fällt. Manche drücken sich gern um Entscheidungen, aber das Leben ist einfach Entscheidungen treffen. Sonst passiert irgendwie gar nichts. E. Und wir haben festgestellt, dass Jesus uns herausfordert, triff eine Entscheidung. Und zwar triff eine Entscheidung für das Leben. Mach dir mal Gedanken und hör auf mich, was das Allerwichtigste im Leben ist. Und dann entscheide dich, das auch zu tun. Und das stellen wir immer wieder fest, wir machen ja alle ganz viel am Tag, aber entscheiden wir uns immer wieder dafür, zuerst auf Gott zu hören, weil er sagt, ich bin da und ich war zuerst da. Und ich will euch Leben beibringen. Und es ist so die Hauptherausforderung, dass wir das lernen, immer wieder zu entscheiden, ich gebe diesem Jesus Zeit und ich lerne auf ihn zu hören. Und es fällt uns allen nicht in den Schoß und deshalb übt man das halt, mutig Entscheidungen zu treffen fürs Leben. Leben heißt neugierig sein, N. Das, was wir hier erleben, ist nicht alles. Das ist nur ein Vorgeschmack. Jesus hat gesagt, er wird einmal alles neu machen. Und da wird es kein Leid mehr geben, keine Tränen mehr. Er wird sie höchstpersönlich abwischen. Und wir wollen innerlich so eine Haltung irgendwie üben, neugierig zu sein auf das, was noch kommt. Und dass wir uns immer wieder auf diesen Jesus ausrichten, der gesagt hat, ich komme wieder und dann mache ich alles gut. Und das üben wir halt. Leben. Und wir sind richtig dankbar, dass wir das einfach miteinander ja, trainieren können, weil wir es alle von Haus aus nicht können.
Vielen Dank. Wir haben uns in dem Jahr auf Entdeckungsreise gemacht durch Gottes Lebensbuch, durch die Bibel und wir haben verschiedene Entdeckungen gemacht. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch von zwei Entdeckungen hören werden. Anna und Annika erzählen uns, was sie unter anderem in diesem Jahr über Gott entdeckt haben.
Ganz am Anfang von unserer Bibelschulzeit hatten wir im Unterricht die Schöpfungsgeschichte und mir ist dabei hängen geblieben, dass die Hauptaufgabe von uns Menschen eigentlich ist, zu lernen, Mensch zu sein. Und ich merke immer wieder, dass ich das eigentlich gar nicht will, Mensch sein. Ich möchte lieber perfekt sein, unbegrenzt sein und keine Fehler machen und würde gern am liebsten so leben, dass ich eigentlich keine Vergebung brauche. Und das ist genau das, was Adam und Eva auch gemacht haben, Rebellion gegen Gott. Und ich merke, wie sehr das auch in mir lebt, diese erste Sünde und wie sehr ich gerade deshalb Vergebung brauche. Menschsein heißt unperfekt sein, begrenzt sein und Fehler machen und Anfechtung und Leid erleben. Das alles gehört zum Leben hier auf dieser Erde dazu. Menschsein heißt aber auch, von der Barmherzigkeit und von der Gnade Gottes zu leben. Das althebräische Wort für Barmherzigkeit ist Rachamim und das bedeutet eigentlich Mutterleib. Das, was ein ungeborenes Kind im Mutterleib erfährt, definiert den biblischen Ausdruck für Barmherzigkeit. Das Kind erfährt Wärme, Geborgenheit und Schutz und erfährt auch eine innige Beziehung zur Mutter. Und mit diesem Bild im Kopf darf ich lernen, Mensch zu sein und darf wissen, dass ich versorgt werde.
Als ich hier auf die Bibelschule kam, glaubte ich schon sehr viel über die Bibel zu wissen. Manche Geschichten und Themenfelder erschienen mir sogar bereits regelrecht ausgelutscht und langweilig. Doch der Bibelunterricht hat mir die Augen geöffnet. Bei jedem Buch, das wir im Unterricht durchgenommen haben, hatte ich das Gefühl, einen Bergkamm zu besteigen, hinter dem sich ein riesiges, unendlich weites und völlig unbekanntes Tal befindet. Und ich stehe gerade erst am Anfang dieser neuen Landschaft. Wir haben dieses Jahr jedem Bibelbuch eine Woche Unterrichtszeit gewidmet. Doch diese haben bei weitem nicht ausgereicht, um das jeweilige Tal zu entdecken. Deshalb freue ich mich, dass die Entdeckungsreise weitergeht und dass ich dieses Jahr schon viele Anreize bekommen habe, wie ich weiter die Bibel studieren kann.
Wir haben Entdeckungen gemacht und es ist mit diesem Jahr jetzt nicht vorbei. Wir machen ein Leben lang Entdeckungen, wie Gott ist. Immer wieder neu werden wir von ihm überrascht. Und ich finde es auch faszinierend, wie man immer wieder neu ins Staunen kommt, wie groß unser Gott ist. In diesem Jahr sind wir in manche Bücher tief eingestiegen, über manche drüber geflogen und es geht noch weiter. Gottes Gedanken fürs Leben entdecken, ein Leben lang. Und ich möchte es jetzt einfach auch mit reinnehmen, dass wir heute Nachmittag über einen Gedanken übers Leben nachdenken. denken. Und zwar ist es ein Thema, das wir uns gemeinsam ausgesucht haben für den Nachmittag heute. Helmpflicht. Ich habe hier mal einen Helm dabei, einen Fahrradhelm. Helmpflicht besteht in Deutschland für Motorräder und Mopeds und so ähnliches seit 1976. Also noch gar nicht allzu lange. Es gibt aber auch noch gar nicht allzu lange für alle Menschen die Möglichkeit, dass man sich so auf diese Art und Weise auf dem Fahrrad oder auf dem Moped oder auf dem Motorrad fortbewegen kann. Der Helm ist dazu da, dass er uns schützt. Das sagt auch Wikipedia, wenn man da mal nachliest, was Helmpflicht bedeutet. Da steht, Helmpflicht bezeichnet die Verpflichtung einer Person oder Personengruppe, aufgrund einer Weisung, Vorschrift oder eines Gesetzes bei bestimmten Betätigungen einen Helm zu tragen. Insbesondere Schutz-, Sturz- oder Sporthelme. Es ist also im Sinne des Trägers, so ein Ding aufzuziehen. Als ich in der 5. Klasse war, da kamen so die ersten Fahrradhelme auf und die sahen nicht so schick aus wie dieser Helm hier, sondern die waren richtig hässlich. Und uns war das immer ziemlich peinlich, wenn wir mit dem Rad in die Schule gefahren sind. Es war für uns auf jeden Fall nicht cool, einen Helm aufzuziehen. Und in der 5. Klasse möchte man ja cool sein. Und unser Rektor hat zur damaligen Zeit einen Satz gesagt und der ist mir ziemlich eingegangen. Der hat zu uns gesagt, wer etwas zu schützen hat, der zieht einen Helm auf. Auch wenn der nicht cool aussieht, wenn es nicht toll ist, wer was zu schützen hat, zieht den Helm auf. Wir brauchen einen Helm, weil er uns Schutz gibt. Das ist uns mit dem Rad vielleicht jetzt noch einleuchtend, mit dem Motorrad müssen wir es machen. Ein Bauhelm müssen Bauarbeiter auch aufziehen, weil das das Wichtigste, unser Gehirn, unser Denken schützt. In der Bibel gab es noch keine Räder, noch keine Motorräder, aber in der Bibel gibt es auch Helmpflicht. Jetzt können Sie mal überlegen, an welcher Stelle tauchten in der Bibel die Helmpflicht auf? Was würden Sie sagen? Kommen Ihnen da Gedanken? Epheser 6 wird genannt, genau, da kommt der Helm vor, sehr gut, ja. Der Helm kommt ganz selten vor in der Bibel, eigentlich nur 10 Mal. Im Alten Testament und im Neuen Testament und im Neuen Testament nur an 2 Stellen. Und eine davon ist Epheser 6. Da wird der Helm der Bibel beschrieben. Und die 2. Stelle ist im 1. Thessalonicher Brief. Ich habe aus Epheser 6 mal nur den Auszug, wo der Helm auftaucht. Das ist ganz am Ende von dem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt. Da sagt er, nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und eine andere Stelle in 1. Thessalonicher 5, Vers 8, die war mir gar nicht so präsent. Das ist mir erst bewusst geworden, als ich mal geschaut habe, wo kommt der Helm überall vor. Da schreibt wieder Paulus, eine andere Gemeinde in Thessalonich, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens, mit der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Ich habe das durchgelesen, bin ich kurz gestolpert und habe gedacht, okay, also ist Helm des Heils oder Helm der Hoffnung auf das Heil? Da wird man nachher noch näher drauf eingehen. Das ist nämlich ein spannender Unterschied, den Paulus hier macht. Was noch deutlich wird in den Versen, das ist kein Fahrradhelm, habe ich vorhin schon gesagt, das gab es zu Zeiten von Paulus nicht. Da gibt es noch andere Gegenstände und die weisen darauf hin, dass es sich hier um so einen Helm handelt, den Helm eines römischen Soldaten. Als Paulus unterwegs war, war er im Römischen Reich unterwegs und die römischen Soldaten gehörten da zum Alltag mit dazu. Das Römische Reich war riesig, die schützten die Grenzen, die Kaiser versuchten ihr Reich zu erweitern, deswegen marschierten Soldaten durch die Straßen, die sorgten für Ordnung und für Sicherheit. Und die Leute damals, die hatten auch klar so einen Soldaten mit seiner ganzen Schutzausrüstung und auch mit seinem Helm vor Augen. Paulus sagt aber nicht, ihr seid alle Soldaten, die so einen Metallhelm aufhaben, der euch vor den Schlägen des Schwertes oder vor den Pfeilen der Feinde schützen soll. Macht euch mal auf von Ephesus und zieht nach Rom in den Krieg. Sondern er sagt, wir befinden uns in einem anderen Kampf, in einem Kampf, der in unserem Inneren abspielt. Und dazu braucht ihr auch den Helm. den Helm des Heils. Den habt ihr geschenkt bekommen. Es gibt eine biblische Helmpflicht. Und ich möchte mit Ihnen jetzt mal noch genauer anschauen, was bedeutet es eigentlich, dass wir hier einen Helm des Heils oder den Helm der Hoffnung auf das Heil bekommen haben. Und da möchte ich einfach noch mal ein paar Aspekte aufgreifen von dem Clip, den wir gerade gesehen haben. Keiner von uns ist mit einem Helm auf die Welt gekommen. Gott hat uns ohne Helm geschaffen. Wir haben ursprünglich keinen Schutz gebraucht. Adam und Eva haben im Paradies in ganz enger Gemeinschaft mit Gott gelebt. Sie waren nicht schutzbedürftig, es gab keine Gefahr für sie. Sie haben in perfekter Einheit untereinander und auch mit Gott gelebt. Es war heil. Die Beziehungen waren heil, das Miteinander war heil, zwischen Gott und dem Menschen, zwischen Mensch und Mensch, zwischen der Natur und dem Menschen. Und wir haben es gerade gehört, die beiden haben gedacht, naja, es muss doch noch mehr geben. Wir sollen nur Menschen sein, Ebenbilder von Gott. Wir wollen selber Gott sein und wollen selber unser Leben in die Hand nehmen und entscheiden, was gut und böse ist. Sie haben sich gegen Gott entschieden und damit auch gegen die Beziehung zu ihm. Es gab den ersten tragischen Bruch. Und das Tragische daran ist, dass es nicht nur Adam und Eva betrifft, sondern jeden Menschen, der seitdem auf die Erde gekommen ist. So berichtet es die Bibel. Wir leben in einer unheilen Beziehung mit Gott. Seit dem Ereignis im Paradies. Und es hat auch zur Folge, dass wir nicht nur in einer unheilen Beziehung zu Gott leben, sondern auch unsere Beziehungen untereinander heil sind. Und ich brauche da gar nicht viele Beispiele nennen, wenn wir ehrlich voreinander sind. Ich weiß es aus dem eigenen Alltag. Anna, du hast es vorhin auch gesagt, was im eigenen Herzen drin ist, ist genau das Gleiche, was bei Adam und Eva ist. Ich möchte selber Gott sein. Ich möchte über mein Leben bestimmen. Ich möchte unabhängig sein. Wir sind verletzt und verletzen andere. Es gibt Neid, Streit, Lüge, es gibt Tod. Wir leben in einer unheilvollen Welt. Es gibt viel Schönes und viel Positives, aber es gibt eben auch das andere. Und das bekommen wir auch jeden Tag aufs Neue, im Großen oder im Kleinen, zu spüren. Wir sehnen uns nach Heil und wir brauchen das Heil, weil wir zerbrochen sind. Und das Geniale ist, dass Gott sich mit dieser Situation nicht zufrieden gegeben hat. Er hat nicht gesagt, war die Entscheidung von Adam und Eva, hätten sie anders machen können, ist ihr Problem. Gott hat gesagt, nein, der Mensch ist mein Herzensanliegen. Ich liebe ihn und ich liebe ihn so sehr, dass ich alles tue, dass er wieder zu mir zurückkommt und wir gemeinsam in einer heilvollen Beziehung leben können. Im Clip wurde es auch gezeigt, Gott sandte das Größte, was er hatte, seinen Sohn. Er ist in den Riss getreten, er hat das Heil für uns geschaffen, die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Er ist für uns an unserer Stelle gestorben, für all das, was wir verbockt haben, für das, was bei uns zerbrochen ist, ist Jesus gestorben. Daran erinnern wir uns jedes Jahr an Karfreitag. Und er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Und hat damit deutlich gemacht, die Beziehung zu Gott ist wieder heil, ihr dürft nach Hause kommen. Und es gilt nicht für ein paar, die ich besonders mag, sondern es gilt für jeden Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, steht in der Bibel, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer an Jesus glaubt, der hat das Heil, der hat den Helm des Heils, den haben wir durch ihn geschenkt bekommen. Das ist das Fundament unseres Lebens. Paulus schreibt auch an einer anderen Stelle im Römerbrief, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das kann man auf dem Bild sehen, der Fred, der ist da überschüttet mit Herzchen. Er hat das Heil, wir haben das Heil. Wenn wir an Jesus glauben, dann steht die Beziehung zu Gott. Wir können jederzeit, an jedem Ort mit ihm in Verbindung treten. Das ist Gottes größtes Herzensanliegen. Es ist das Fundament, auf dem wir stehen, und es steht und fällt. Niemand und nichts steht, er kann uns von Gottes Liebe trennen. Da dürfen wir uns ganz sicher sein. Das bedeutet, wir haben den Helm des Heils. An der Stelle kann man nicht einfach stoppen, weil es auch noch die andere Seite gibt. Und das fand ich jetzt spannend in dem Text. Es gibt scheinbar auch noch die Hoffnung auf das Heil. Wir haben das Heil, ja, aber wir sind ja noch auf der Erde. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch nicht an dem Ort, wo wir eigentlich hingehören. Wir sind gemeinsam auf dem Heimweg in Gottes Herrlichkeit. Und da wird es dann mal so sein, dass uns nichts mehr von Gott trennt, dass die Beziehung zu Gott komplett heil ist, dass sie untereinander heil ist und auch zur Natur heil ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Das ist aber das Ziel unseres Lebens. Und solange wir hier noch unterwegs sind, merken wir, dass es beides gibt. Das Fundament unseres Lebens ist, dass wir heil sind durch Jesus, aber dass es auch noch viel Unheilvolles gibt. Und manchmal denke ich, oh, das wäre so schön, ich glaube an Jesus und mit einem Fingerschnipsen ist alles gut, das Leben ist leicht, mir gelingt alles. So ist das Leben aber nicht. Es gibt die Hoffnung auf das Heil. Und es ist ein Prozess, der passiert. Tag für Tag. Mal geht es nach vorne, mal geht es wieder nach hinten. Paulus sagt, wir sollen erneuert werden. Das ist das Ziel unserer Reise hier, bis wir im Himmel sind. Wir sollen erneuert werden. Das Heil soll sich mehr und mehr in unserem Leben auswirken. Das, was in uns zerbrochen ist, das soll heil werden. Aber das geht nicht schnell. Aber Jesus geht mit uns mit. Paulus sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Das sagt, ihr seid da oben in euren Gedanken nicht heil. Und ihr sollt jetzt lernen, auf eine neue Art und Weise zu denken, nämlich aus Gottes Sicht, aus Gottes Perspektive zu denken. Und das ist genau das, was wir in der Bibelschule lernen wollen, weil wir das alle lernen müssen und auch alle lernen dürfen. Wie denkt Gott über das Leben? Und Paulus sagt auch, ihr sollt es lernen, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist und Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Dazu soll das neue Denken dienen, dass wir nicht mehr Dinge tun, die der Zerstörung dienen, sondern dem Guten und dem Vollkommenen, dem, woran Gott Freude hat. Und die Dinge, an denen Gott Freude hat, das ist auch die größte Freude für unser Leben, weil das Heil ist. Das, was kaputt ist, was zerstört ist, soll wieder ganz werden. Der Helm der Hoffnung auf das Heil. Ich habe mich gefragt, warum ist es so wichtig, dass unsere Gedanken heil werden? Warum haben wir den Helm des Heils bekommen, dass der unser Denken, unsere Gedanken schützen soll und verändern soll? Vielleicht kennen Sie den Ausspruch, und daran musste ich denken. Unser Denken, das nicht einfach nur irgendwelche unsichtbare Dinge, die in unserem Kopf vorgehen und das war's dann, sondern aus unserem Denken, aus unserem Gedanken werden Worte. Da wird was ausgesprochen. Wenn was ausgesprochen wird, dann wird es zu einer Handlung. Deswegen heißt es hier, achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Es stoppt hier nicht, es geht weiter. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wir sehen, was in unserem Denken anfängt, ist was ganz Entscheidendes, weil das Auswirkungen auf unser komplettes Leben hat, was uns beeinflusst. Und Gott möchte, dass unser Denken heil wird. Immer mehr, Stück für Stück, solange wir hier unterwegs sind, bis es dann mal ganz heil ist, bis wir bei ihm am Ziel sind. Was bedeutet das konkret für uns? Ich habe noch zwei Beispiele. Was uns in der Bibelschule wichtig geworden ist, im Miteinanderleben merkt man oftmals, dass es knirscht Auch wenn wir hier in Eidlingen wohnen und viele denken, hier ist alles besonders toll und besonders heilig. Wir sind alles Menschen. Wir leben miteinander, wir verletzen einander. Und auch uns passiert es ganz schnell, wenn uns jemand quer kommt oder was anderes möchte, was wir nicht wollen, dass im Denken was beginnt. Dass wir denken, Mensch, ist die blöd. Wie hat die sich verhalten? Und dann passiert es ganz schnell, dass man sich seine Gedanken macht und die werden zu Worten. Man geht zur Nächsten und sagt, Mensch, unmöglich, wie sie sich verhalten hat. Und das Gespräch beginnt, man lästert miteinander und es wird weitergetragen. Daraus entsteht kein Heil. Das ist das, was uns ganz nahe liegt und was automatisch passiert. Leben heißt lieben. Wir haben uns aufgemacht, es zu üben, uns gemeinsam zu lieben. Und da ist ein Schritt, wenn wir merken, jemand hat mich verletzt, jemand hat was gemacht, was mich unheimlich nervt, ich renne nicht gleich zu jemand anderem, sondern ich nehme meinen ganzen Mut zusammen, gehe zu der Person und sage, du, warum hast denn du das gerade gesagt? Das hat mich richtig verletzt. Und dann kann man merken, dass daraus ein gutes Gespräch entsteht, dass man zueinander findet und dass man einen anderen Blick für den anderen bekommt und nachvollziehen kann, der wollte mir gar nichts reindrücken. Der hatte vielleicht gerade einfach was ganz anderes im Kopf. Der hatte Sorgen oder irgendwas anderes und deswegen hat er so reagiert, das hatte mit mir gar nichts zu tun. Und dann kann man einen Stopp setzen, das Unheil geht nicht weiter, sondern man erlebt was davon, wie Beziehungen heil werden können. Und das ist ein Riesengeschenk. Wie gesagt, es geht nicht von heute auf morgen und es kostet auch Mut, aber es lohnt sich, das zu üben und dann auch zu erfahren, wie wir beziehungsfähig werden können. Das andere, was uns auch nahe liegt, wir sind auf uns selbst fixiert. Wir drehen uns um uns selber. Das passiert auch ganz automatisch, da braucht keiner irgendwie eine große Aufforderung. Wir tun das, was uns nahe liegt, was wir gerne haben möchten. Wir drücken mehr oder weniger offensichtlich unsere eigenen Wünsche durch. Das kriegt man auch relativ gut hin. Das haben wir auch von klein auf gelernt. Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat, bedeutet, dass wir uns gegenseitig beschenken, dass wir den anderen sehen. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Nicht um seine Ideen durchzudrücken, sondern er hat den anderen Menschen gesehen. Und dafür ist auch ein verändertes Denken nötig. Ich denke nicht immer nur, wie komme ich jetzt groß raus, was denken die anderen über mich, sondern ich denke mal, was brauchen der andere? Wie geht es denn dem anderen? Und ich frage mal nach, ich laufe nicht nur an dem anderen vorbei. Ich überlege mir, was habe ich von Gott geschenkt bekommen und wie kann ich dem anderen damit eine Freude machen? Nicht, wie komme ich damit groß raus oder wie nützt es mir möglichst, sondern was hat der andere da davon und wie kann ich ihn damit beschenken? Das sind alles Dinge, die mit einem neuen Denken anfangen. Und dafür haben wir den Helm der Hoffnung auf das Heil bekommen. Und hier ist nochmal das Bild ganz vom Ende. Wir sind unterwegs. Wir sind auf dem Weg nach Hause zum Ziel, an den Ort, wo wir mal ganz heil sein werden mit Gott. Und Gott hat uns dafür seinen Geist gegeben. Wir müssen es nicht und können es niemals aus eigener Kraft schaffen. Gott hat uns seinen Beistand gegeben. Er ist an unserer Seite. Und er will uns mit allem beschenken. Er will unser Denken erneuern. Das ist was ganz Großartiges, was wir von ihm bekommen haben. Er lässt uns nicht allein durchs Leben gehen. Wer etwas zu schützen hat, der zieht einen Helm auf. Paulus sagt nicht, ihr habt den Helm auf eurem Kopf. Er sagt, nehmt den Helm des Heils. Wir haben ihn geschenkt bekommen. Er ist da. Ich kann ihn aber einfach auch da unten hinlegen, sagen, ist uncool, wenn ich einen Helm aufhab, fahr lieber ohne. Beim nächsten Radunfall werde ich anders denken. Nehmt den Helm des Heils. Sei doch nicht so blöd, lasst ihn nicht in der Ecke liegen, sondern setzt ihn euch auf, lasst eure Gedanken verändern, lasst eure Gedanken erneuern. Und es passiert, indem wir danken. Danken verändert unser Denken. Wenn wir anfangen für das, was Jesus getan hat, für das, wer er ist, wie er uns beschenkt, zu danken, dann können wir die Erfahrung machen, wie es Hans-Peter Reuer auch beschrieben hat, Wenn du dankst, wird Gott dein Denken erneuern und du kannst schrittweise lernen, deine Situation aus Gottes Perspektive zu sehen. Dass wir immer mehr lernen, Gottes Gedanken zu denken, die Welt aus seinen Augen sehen und damit erleben, wie jetzt schon stückweise hier Heil geschieht, in dem Wissen, dass das völlige Heil einmal kommen wird, dass uns das erwarten wird. Das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Deswegen Helmpflicht, sagt die Bibel, zieht euren Helm auf, er schützt euch und er will euch verändern. Ich möchte gerne noch beten. Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns kennst. Danke, dass du uns geschaffen hast. Und ich danke dir, dass du alles gegeben hast, dass du dich selber gegeben hast, dass wir wieder im Heil mit Gott leben können, dass die Beziehung zu Gott wieder heil ist. Und ich danke dir, dass das das Fundament ist, auf dem wir stehen können. Und ich danke dir auch, dass du uns Stück für Stück erneuern willst. Du siehst, wo wir oft auch mal in unserem Denken gefangen sind in Dinge, die nicht heil sind, in Dinge, die zerstören wollen, die kaputt machen. Danke, dass du uns veränderst durch deinen Geist. Danke, dass du das versprochen hast und danke, dass wir das jetzt schon erleben können. Und ich danke dir auch, dass wir gemeinsam die Hoffnung haben dürfen, dass einmal alles heil werden wird, wenn wir ganz bei dir sind. Danke, dass du uns in deiner neuen Welt erwartest, wo es mal kein Leid mehr geben wird, keine Schmerzen, wo wirklich alles heil ist. Und danke, dass wir das jetzt hier schon im Kleinen erleben dürfen und dass wir sicher sein dürfen, dass wir das einmal völlig bei dir haben. Amen.